Vers 19. Nachdem der Apostel zeugnishaft begründet hat, warum er seine Hörer aufrufen will, erinnern will, wertet er dieses Zeugnis nun aus. Einmal sagt er, durch dieses sein Erlebnis wird das alttestamentliche prophetische Wort bestätigt. Jesus Christus verkörpert das neutestamentliche Wort. Ihn zu erleben, heißt, das neutestamentliche Wort zu erleben. Als etwas Echtes, als etwas Reales. Aber Jesus Christus war der verheißene Messias, im alttestamentlichen prophetischen Wort verheißen. Wenn nun diese Wirklichkeit, die diese Apostel, diese Jünger von Jesus von Nazareth gerufen, wenn sie nun diese Person erleben und dieses Erlebnis sich kongruent erweist, also deckt mit den Zügen des Geschilderten, im Alten Testament Geschilderten, dann wird dadurch die alttestamentliche Prophetie bestätigt. Dann erweist sie sich als Wahrheit. Wir können einige Stellen aufschlagen, die gerade dieses als Merkmal für Echtheit ankündigten. Im Alten Testament haben wir mindestens zwei Stellen. Nehmen wir zuerst Jeremia 28. Jeremia 28, Vers 9. Der Prophet, der Frieden weissagt, wird am Eintreffen seiner Weissagung erkannt als ein Prophet, den Jahwe in Wahrheit gesandt hat. Wenn also das eintrifft, was versprochen wurde, dann ist das ein Faktor, nicht der einzige, aber das ist ein Faktor, an dem man die Echtheit der Prophetie erkennen kann. Jesus ist die genaue Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie und dadurch, sagt Petrus, wird dieses alttestamentliche Wort in unseren Augen fester. Man hatte keinen Grund, es in Zweifel zu ziehen, aber wenn es sich bewahrheitet, dann wird es fest als Gottes Wort, es wird bestätigt. Die nächste Stelle, 5. Mose 18. Vers 22, 5. Mose 18, Vers 22. Wenn der Prophet im Namen Jahwes redet, und es wird nichts daraus, jetzt haben wir die verneinende Form, Jeremia hatte es in der bejahenden Form ausgedrückt, wenn der Prophet im Namen Jahwes redet und es wird nichts daraus und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, das Jahwe nicht geredet hat. Der Prophet hat aus Vermessenheit geredet. Darum erschrick nicht vor ihm. Wenn also die Prophetie eintrifft, ist das ein Zeichen, dass Wahrheit angekündigt wurde. Man muss allerdings hier etwas einschränken. Es ist noch ein anderer Faktor, nämlich der Faktor der Ethik. Wenn der Prophet nicht nach dem Gesetz lebt oder wenn er Menschen irreführt und sie veranlasst, anders zu leben als nach dem Gesetz, nach den Weisungen Gottes, dann konnte man schon daran erkennen, dass er nicht von Gott war. Im Neuen Testament gibt uns Jesus einige Anweisungen oder Kennzeichen. An der Frucht werdet sie erkennen. Frucht braucht manchmal Zeit zum Reifen, aber an der Lebensweise und auch an den Assoziationen, das heißt den Verbindungen des Redenden, kann man auch erkennen, aus welcher Richtung er kommt, beziehungsweise in welche Richtung er geht. Und dann kommt noch dieses hinzu, dass wenn der Redende so stark unter dem Einfluss des Feindes Gottes steht, dann kann es sein, dass der Feind das zur Wirklichkeit führt, was hier vorausgesagt wurde. So kann es sein, dass wenn ein Wahrsager etwas voraus ankündigt, dass es tatsächlich eintritt, vielleicht weil es einfach zufällig eintrat, das heißt, er hat es hart getroffen, ohne dass er es wusste oder merkte, aber es kann sein, dass die ganze Atmosphäre, die ganze Situation so stark in den Händen des Feindes liegt, dass er dann das, was dieser Wahrsager sagt, in die Wirklichkeit führen kann. Er kann es zur Verwirklichung bringen. Mit anderen Worten, es ist nicht notwendigerweise immer so, dass alles, was vorausgesagt wird, von Gott war. Hier in diesen Texten, die wir gelesen haben, wird einiges vorausgesetzt. In diesem Rahmen, wenn dann einer prophezeit und es trifft ein, dann hat man es mit einem Prophet Gottes zu tun gehabt. Aber wir müssen auch andere Texte, auch bei Jesaja, Jesaja 8 dürfte es sein, nicht vergessen, wo auch das Okkulte ein Wegweiser sein kann. Man muss also beides in Betracht ziehen. Aber was außergewöhnlich ist, ist, dass bei den vielen Verheißungen des Alten Testamentes eine Person diese vielen Verheißungen erfüllt hat. Und das ist etwas, das nur Gott hätte tun können. In diesem Sinne ist es einmalig, dass eine Prophetie in Erfüllung ging, oder dass Prophetie in Erfüllung ging. Sie war so komplex, so vielseitig, es waren so viele Aspekte, aber alles hat sich genauso erfüllt, wie es prophezeit wurde. Und das macht uns Mut zu glauben, dass auch das, was noch nicht erfüllt wurde, sich erfüllen wird, weil es noch nicht dran ist in dem Programm. Zum Beispiel, dass Jesus auf die Erde kommen soll und regieren soll, das Ende der Welt und so weiter. Alles das, was geschehen soll, wenn Jesus wiederkommt, das steht noch aus. Aber auch diese restlichen Prophetien werden eintreffen. Auch sie sind im Alten Testament da und sie werden eintreffen. Der Tag des Herrn wird eintreten, so wie Jesus schon eine große Anzahl von Prophezeiungen erfüllt hat. Sodass Petrus sagen kann, Vers 19, wir haben fester das prophetische Wort. Das Zweite, das er sagt, wenn er sein Zeugnis auswertet, ist der nächste Teil in Vers 19. Auf das ihr wohl tut zu achten, wenn das prophetische Wort sich als Wahrheit herausgestellt hat, dann sind wir verpflichtet, da dann lohnt es sich, auf das prophetische Wort Acht zu geben. Dann sollten wir das berücksichtigen, auf das ihr wohl tut, zu achten, wie auf eine Lampe, die an einem trüben Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Das heißt, Jesus ist gekommen und er wird wiederkommen. Und wenn die Prophetien, die sich erfüllt haben, wenn die als Wahrheit bestätigt worden sind, dann dürfen wir auf den Rest der Prophetie Acht geben und uns vorbereiten auf das zweite Kommen des Herrn. Nun wird der Herr Jesus mit einem Morgenstern verglichen. Aber in diesem Text ist es der Morgenstern in unseren Herzen. Jesus ist an anderen Stellen ein Morgenstern. Aber hier ist es der Morgenstern unseren Herzen. Was ist das für ein Morgenstern? Wir müssen nicht denken, dass Bilder immer den gleichen Gegenstand beleuchten. Zum Beispiel ist Öl nicht nur ein Bild vom Heiligen Geist oder Wasser und so weiter. Solche Bilder können auch für etwas anderes gebraucht werden. Wasser ist auch ein Bild vom Wort Gottes oder vom Heil, Jesaja 12. Der Morgenstern ist ein Bild vom Herrn Jesus, aber hier ist es nicht der objektive Herr Jesus offenbar, sondern der innere Morgenstern. Ich weiß nicht genau, was er sagen will. Vielleicht ist es dennoch der Herr Jesus in unseren Herzen. Vielleicht soll ich das nicht ausschließen. Aber ich denke Folgendes. Ich möchte meine Meinung geben. Die Bibel sagt uns, dass wir in einer dunklen Umwelt leben. Römer 13, wir leben in einer Nacht, Ende des Kapitels, und der Tag soll bald anbrechen. Unsere Zeit, in der wir leben, ist Nacht. Aber nicht nur ist es Nacht um uns her, sondern es ist auch zum Teil Nacht in uns. Wieso? Sind wir denn nicht ans Licht gekommen? Ist der Herr nicht das Licht und wir sind erleuchtet worden? Ja, das stimmt. Aber wir sind noch nicht so erleuchtet, dass wir schon im vollen Licht stehen würden. Paulus sagt in 1. Korinther 13, dass wir jetzt in einen dunklen Spiegel schauen, in einen ungenauen. Damals hatte man metallene Spiegel und die Reflexion war nicht die deutlichste, wie heute mit Glasspiegeln das möglich ist. Man sieht undeutlich. Paulus gibt zu, dass man jetzt noch nicht so erkennt, wie man dann erkennen wird, wenn man von Angesicht zu Angesicht den Herrn sieht. Dann wird alles hell und Licht sein. Also in diesem Sinne ist es auch in uns noch nicht alles hell. Es ist noch manches rätselhaft. Aber eines Tages wird sich der Morgen ankündigen. Der Morgenstern wird gleichsam in unseren Herzen aufleuchten. Vielleicht sind wir dann eine Reflexion von dem Morgenstern, der am Horizont der Geschichte dann auftritt. Jesus Christus, das ist möglich. Auf jeden Fall wird es dann in uns Herrlichkeit werden. Paulus spricht von der Herrlichkeit, die um uns da sein wird, die wir erleben, aber auch von der Herrlichkeit, die in uns, an uns zutage treten wird. Das werden wir auch erleben, wenn wir bei diesem prophetischen Wort bleiben und uns weiterhin danach ausrichten. Das Dritte, das er in diesem Text sagt, während er sein Zeugnis auswertet, nehmt dabei zuerst dieses zur Kenntnis. Was will er hier sagen? Wenn man das Wort Gottes ernst nimmt, dann soll etwas zur Kenntnis genommen werden, etwas soll bedacht werden währenddessen. Jetzt, wo wir die Bibel studieren, jetzt, wo wir prophetisches Wort ernst nehmen, soll gleichzeitig etwas bedacht werden. Was? Die Bedeutung der Entstehungsgeschichte oder die Entstehungsweise des Wortes Gottes. Denn die Entstehungsweise des Wortes Gottes sagt etwas aus über das Wesen des Wortes Gottes. Wie ist das Wort Gottes entstanden? Wie wird dadurch klar, welches Wesen das biblische Wort trägt? Nun, Petrus spricht von der Entstehung der prophetischen Schrift in zweierlei Form. Zuerst kommt etwas Verneinendes in Vers 20 und Anfang Vers 21. Zweimal verneint er: Nehmt dieses zur Kenntnis, dass keine Prophetie der Schrift aus eigener Deutung entsteht, nicht ausgelegt wird, wie man fälschlicherweise sagt. Es geht hier nicht um die Auslegung des Wortes Gottes, es geht um die Entstehung des Wortes Gottes. Nicht, wie soll sie verstanden werden, sondern wie entstand sie? Wie entstand prophetisches Wort Alten und Neuen Testamentes? Beachten wir, dass hier in Vers 20 jetzt plötzlich Schrift steht. Ich vermute, dass Petrus das neutestamentliche Wort, das er in Christus erlebt hat und mit seinem Zeugnis in Vers 16 bis 18 weitergibt, dass er dieses zusammen mit dem alttestamentlichen Wort als Schrift bezeichnet. Ich vermute, dass wir es hier in Vers 20 und 21 mit der ganzen Schrift zu tun haben. Auf jeden Fall wäre das der Fall, wenn das neutestamentliche Wort auch wirkliche Schrift ist, Gottes Schrift, dann könnte dasselbe über das Neue Testament ausgesagt werden als über das Alte Testament. Also, es geht um die Entstehung des Wortes Gottes. Wie entsteht Heilige Schrift? Nun, was ist Heilige Schrift? Was ist prophetisches Wort? Prophetisches Wort ist Deutung. Das heißt, der Wille Gottes, der Weg Gottes wird dadurch klar. Die Heilige Schrift zeigt uns, wie Gott denkt. Und diese Schrift ist nicht so entstanden, dass ein Mensch sich das erdacht hätte. Jetzt kommt die Erklärung. Denn nicht durch den Willen eines Menschen wurde einst Prophetie hervorgebracht. Petrus verneint das. Schrift ist Deutung der Wahrheit. Sie ist das Herausstellen der Wahrheit. Aber das hat kein Mensch sich erdacht. Nicht durch den Willen des Menschen ist das gekommen. Wie ist es denn gekommen? Wer kann die Wirklichkeit deuten oder uns mitteilen? Nur Gott kann das tun. Wir haben jetzt im letzten Teil von Vers 21 eine Manuskriptfrage. Ich denke, dass der überlieferte Text es hier besser aussagt. Ich werde es nach ihm lesen. Sondern, wie war es jetzt? Petrus hat gesagt, wie es nicht war. Jetzt sagt er, wie es war. Wie entstand die Schrift? Vom Heiligen Geist getragen sprachen die heiligen Männer Gottes. Hier wird einiges ausgesagt über die Entstehung der Schrift. Erstens, es waren heilige Männer, mit denen Gott es zu tun hatte. Was sind heilige Männer? Heilige Männer sind nicht notwendigerweise sündlose Männer. Heilig heißt Gott hingegeben. ihm zugeordnet. Gott hat solche Schriftstelle gebraucht, Mose, Josua, Samuel, Esra und so weiter, die Propheten, neutestamentliche Propheten und Apostel. Gott hat solche Männer gebraucht, die ihm hingegeben waren. Zuerst gibt sich jemand ganz dem Herrn hin, ist ihm zugeordnet, ist ihm geheiligt. Der hohe Priester des Alten Testamentes trägt ein Schild an seiner Stirn, trägt ein Schild, ich habe Konkurrenz offenbar. Trägt ein Schild an seiner Stirn, heilig dem Herrn oder Heiligkeit dem Herrn. Dieser Mann steht ganz Gott zur Verfügung. Er hat kein Anrecht auf sich selbst. Sein ganzes Wesen, seine ganze Zeit ist von Gott beansprucht. So war es mit den Schreibern der Heiligen Schrift. Sie waren Gott geheiligt. Gott konnte sie gebrauchen. Wenn ein solcher also ganz Gott hingegeben ist, sein Denken, sein Kopf und sein Mund, wenn er spricht, und seine Hand, wenn er schreibt, wenn diese ganz Gott gegeben sind, hingegeben sind, dann kann Gott lenken. Er wird nicht gebraucht wie ein Roboter, aber Gott kann ihn gebrauchen. Wie geschieht das? Es heißt, vom Heiligen Geist getragen sprachen diese heiligen Männer Gottes. Sie gehörten Gott, waren ihm zugeordnet und wurden vom Heiligen Geist Gottes getragen. Was heißt getragen? Das Wort, das im Griechischen hier gebraucht wird, ist ein Wort, das die Griechen gebrauchten, wenn sie beschrieben, wie ein Schiff, damals hatte man Segelschiffe, wie ein Segelschiff vom Wind befördert wurde. Es wurde geschoben vom Wind, getragen. Das heißt, der Heilige Geist konnte sie lenken. Sie waren ja fügsam. Sie konnten achten auf die Winke und die Führungen Gottes in ihrem Geiste. Gott konnte sie als Kanäle seiner Offenbarung gebrauchen. Dieses erklärt nicht bis an alle Einzelheiten, wie das geschah. Es bleibt ein Geheimnis, wie Gott in der Entstehung des Wortes Gottes. Aber grundsätzlich dürfen wir dieses wissen. Erstens, es handelt sich um Männer, die Gott gehörten, ihm zugeordnet waren. Sie hatten sich ihm ausgeliefert. Und Gott hat sie lenken können, steuern können, als sie sprachen und als sie schrieben. Das ergibt nun eine Aussage über die Schrift in zweierlei Zeitform. In diesem Text steht geschrieben, sie sprachen, das ist Vergangenheitsform. Aber weil es Gott war, der durch sie sprach, können wir die Gegenwartsform gebrauchen. Gott spricht. Weil es Gott war, der durch sie sprach und Gott ewiglich gegenwärtig ist, kann die Schrift zum Beispiel im Hebräerbrief sagen, der Heilige Geist spricht. Aber da wird alttestamentliches Wort zitiert. Oder selbst die Sadduzäer können sagen, Mose hat uns geschrieben. Ja. Es ist für sie in der Gegenwart gottgültiges, von Gott gegebenes Wort Gottes. Zu Recht. Nur haben sie es falsch aufgefasst, aber sie haben das erkannt, dass es Gottes Wort war. Also Männer sprachen und schrieben, Gott sprach und spricht heute. Sodass dieses Wort etwas ist, auf das auch neutestamentliche Christen Acht geben können. Petrus sagt, ihr tut wohl daran, auf dieses Wort Acht zu geben. Es ist ein Wort, das auch ihnen gilt, nicht nur denen, die die erste Generation der Angesprochenen waren. Mit Kapitel 1 ist also ein Fundament gelegt worden. Wir haben uns Zeit genommen, auch manche theologischen Ausdrücke zu erklären. Jetzt werden wir, wenn wir überhaupt ans Ziel ankommen wollen, etwas schneller vorangehen müssen. Einen mit den anderen zwei Kapiteln werden wir es etwas schneller machen müssen. In Kapitel 2 haben wir den zweiten Hauptteil des Briefes. Im ersten Kapitel wies er hin auf den Wert der Gottesbotschaft. Im zweiten Teil, im zweiten Kapitel, weist der Apostel hin auf falsche Botschaft und Botschafter. Der Apostel weist hin auf falsche Botschafter. Auch dieses Kapitel wollen wir aufgliedern. Erster Abschnitt, Verse 1 bis 9. Wie weist der Apostel in diesem Abschnitt hin auf falsche Botschafter? Nun, in diesen Versen werden sie zunächst angekündigt. Wir haben hier die Ankündigung der falschen Lehrer. Zuerst in einer ersten Einheit sagt er, wie sie auftreten. Verse 1 bis Anfang Vers 3. Ich lese. Aber es entstanden auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Das ist das Erste, das gesagt wird über ihr Auftreten. So wie falsche Propheten waren, so werden falsche Lehrer sein. Interessant, was Petrus hier sagt. Er sagt nicht, es werden falsche Propheten sein. Jesus sagte das, aber Petrus sagt das hier nicht. Er sagt, so wie damals nicht nur heilige Männer Gottes waren, die als Propheten prophetisches Wort von Gott gaben, und dann aber auch daneben falsche Propheten waren, die dies ankündigten, so werden es in Zukunft falsche Lehrer sein. Warum spricht Petrus, wenn er von der Zukunft spricht, von Lehrern und nicht von Propheten? Warum spricht er, wenn er vom alttestamentlichen Wort spricht, nicht von Lehrern, sondern von Propheten? Wir dürfen nicht vergessen, das Blickfeld des Propheten. Er kam von seinem persönlichen Zeugnis aus in den Versen 16 bis 18. Er beschreibt dort, dass er Jesus Christus wirklich als den Verklärten erlebt hat. Dieser Christus verkörpert das neutestamentliche Wort Gottes. Dieser Christus verkörpert das Wort Gottes, ist die Mitte des Wortes Gottes. Dieser Christus ist das Eigentliche, worum es im Wort Gottes geht. Das Alte Testament war eigentlich Vorbereitung, war noch nicht das Eigentliche. Es wies hin auf das Eigentliche, das kommen sollte. Deshalb wird von Propheten gesprochen, die hinwiesen in die Zukunft. Aber Petrus sagt, jetzt ist Gott gekommen. Jetzt ist es soweit. Es ist jetzt Geschichte. Jetzt braucht es nicht mehr diese Prophetie. Der Christus ist da. Das Heil ist da. Gott hat gehandelt. Ja, was bleibt es da noch übrig zu tun? Jetzt muss gelehrt werden. Rückblickend. Jetzt muss das weitergesagt werden. Und dann gebraucht er das Wort lehren. Im Neuen Testament ist Lehren angebracht als Kommunikationsausdruck nicht nur bei Gläubigen, sondern auch bei Ungläubigen. Apostelgeschichte 3, es verdroß sie, dass die Apostel lehrten, von Christus lehrten oder in seinem Namen lehrten. Dabei hatten sie Evangelium verkündet. Entschuldigung, Anfang Kapitel 4, glaube ich, ist es. Aber es geht um Kapitel 3. Dort hatte Petrus evangelisiert und dann werden sie verhaftet. Und dieses, weil es sie verdroß, dass sie im Namen von Jesus, und das war verboten, lehrten. Lehre heißt mit Autorität die Wahrheit der Ereignisse um Christus weitertragen. Und diese werden jetzt, die das weitertragen, werden Lehrer genannt. Diese Lehrer sind falsche Lehrer, nebst wahren Lehrern. Es ist also zu jeder Zeit vor Christus und auch nach Christus beides im Raum, bevor die Geschichte zu Ende geführt wird. Falsches und Richtiges. Wir müssen uns darauf einstellen. Es gibt nicht nur das Helle, es gibt das Dunkle. Es gibt nicht nur die Wahrheit, es gibt auch die Unwahrheit. Auch falsche Propheten, nicht nur wahre Propheten. Auch falsche Lehrer, nicht nur wahre Lehrer. Rechnet damit, das sagt er am Anfang. Wappnet euch und lasst euch bewahren. Nehmt nicht alles einfach so hin. Die Liebe glaubt alles, ja? Alles, was wahr ist. Das Wort alles hat in der Bibel immer einen Rahmen. Ist nicht ein rahmenloses Bild, gleichsam. Ja. Ausuferndes. Alles in der Bibel hat immer seinen Rahmen. Wenn die Mutter fragt, das Kind ist also eifrig und will schon den Nachtisch, dann fragt die Mutter, hast du alles aufgegessen? Dann meint sie nicht alles. Dieses alles hat einen Rahmen. Ja? Und der Rahmen ist der Umfang des Tellers. Was die Mutter auf den Teller tat, das wurde, davon wurde erwartet, dass man es fertig ist. Das Augenmaß des, der Mutter war, sollte ein besseres sein als das des Kindes. Nicht jede Mutter trifft es. Das merkt sie noch hinterher und hat noch manchmal auch Nachsicht. Aber es geht jetzt darum, dass das Wort alles seinen Rahmen hat. Also auch hier. Wo sind wir jetzt? Vers 1. Aber es entstanden auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Zweiter Aspekt. Wie treten sie auf? Welche zerstörerische, selbstgewählte Lehrrichtungen nebenein führen werden? Selbstgewählte. Die Ideen der Sekten sind von Menschen, manchmal auch von Dämonen, sagt Paulus, Lehren von Dämonen, über Menschen weitergegeben. Sie sind nicht von Gott, sie sind selbstgewählt. Petrus sagt, biblische Prophetie ist nicht selbstgewählt. Gott hat sie gegeben. Nicht Menschen haben nach ihrem eigenen Willen gesprochen. Es gilt also nicht, zu kreativ zu sein bei der Verkündigung des Evangeliums. Gemeinde bleibt immer zitierende Gemeinde, wenn sie Wort Gottes weitergibt. Sie kreiert nie Botschaft. Sie zitiert immer nur. Die Frage ist, wie? Aber die Botschaft muss dieselbe bleiben. Hier geht es um eine andere Botschaft. Und diese Botschaft ist zerstörerisch. Sie ist nicht eine Heilsbotschaft, aber Gottes Botschaft ist eine Heilsbotschaft, eine heilende, eine lebenbringende, eine aufbauende Botschaft. Erbauung ist ein Wort, das in der Gemeinde zu Hause ist. Das Wort in der Gemeinde soll aufbauen. Dieses Wort zerstört, baut ab. baut Beziehungen ab, baut das ab, was Gott gebaut hatte und so weiter. Drittes Kennzeichen des Auftretens falscher Lehrer, welche den unumschränkten Herrscher, der sie kaufte, verleugnen werden, die sich selbst ein schnelles Verderben zuziehen. Denn wenn man den unumschränkten Herrscher verleugnet, hört er nicht auf, Herrscher zu sein. Er nimmt dann die Zügel in seine Hand, er nimmt das Regiment in seine Hand und wird schon fertig werden mit seinen Rivalen, mit denen, die Falsches in den Raum stellen. Aber beachten wir, wie diese falschen Lehrer auftreten. Sie verleugnen den unumschränkten Herrscher. Was heißt das? Nicht mehr Gott ist unumschränkt Herrscher. Da hat ein führender, leitender Pfarrer im Raum Basel vor einiger Zeit gesagt, das Wort von Jesus in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, könne man heute nicht mehr so akzeptieren. Das sei die Meinung von Johannes, dem Schreiber gewesen. Ja. Soweit sind wir schon, dass in der Kirche ganz bewusst Religionssynkretismus, Toleranz geübt wird. Diese Stimmen vermehren sich. Es wird jetzt Sünde, die Einmaligkeit, die Einzigartigkeit Jesu herauszustellen. Wir werden zu Schuldnern hingestellt, weil wir nicht tolerant sind. Andere Stimmen gleichwertig erachten. Soweit kommt es jetzt. Die Frage ist, wann das durchgesetzt wird und wir es an der Haut zu spüren bekommen. Heute sind es noch Stimmen, morgen können es Handlungen werden. Also, wir sind im Zeitalter des Pluralismus, des Synkretismus. Falsche Lehre verleugnen den Herrscher, Gott als Herr, als unumschränkten Herrscher. Passen Sie auf, dass Sie hier eine richtige Formulierung haben. Hier ist nicht das übliche Wort für Gott als Herrn. Hier steht nicht Kyrios. Ja. Hier steht, dass er allein Kyrios ist. Despotes dürfte stehen, ja? Mhm. Ja. Also der unumschränkte Herrscher, der alleinige Herrscher. Ja. Und ein weiteres Wort wird ausgesagt. Und ich frage mich, wie die Calvinisten hier fertig werden. Ich müsste mal Calvin nachschlagen bei Petrus, beim Petrus-Kommentar. Der sie kaufte. Sehr interessant. Vielleicht wissen Sie nicht, was der Calvinismus hier sagt. Wenigstens der 5-Punkte-Calvinismus.
Kommt dann noch.
Ah, wie?
In zwei Tagen werden wir das nochmal
sehen. So, gehen. Aber bei Kaiser?
Ja.
Dann bekommen Sie wahrscheinlich den echten. Vielleicht können Sie ihm die Frage stellen. Er wird wahrscheinlich schon eine Antwort haben. Denn er ist nicht von gestern, ja? Er war ein guter Student und er hat sich auch bewährt seitdem. Sehe hier einen Widerspruch zu dem, was Spurgeon und andere in dieser Hinsicht gesagt haben. Die Lehre des strengen Calvinismus sagt, Jesus sei eigentlich nur für die Erwählten gestorben. Wenn er für alle gestorben wäre, sagt Spurgeon, dann wird die Fähigkeit Gottes, die zu retten, für die Jesus sich einsetzt, in Frage gestellt. Das ist ein gutes Argument. Nur, Vorsicht, Spurgeon, bleiben wir beim Wort Gottes. Es ist erlaubt, Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Bibel sagt nicht alles, dann wäre sie viel zu groß geworden. Wir dürfen Schlüsse ziehen von einigen Prämissen, die dort niedergelegt sind. Aber das muss im Rahmen bleiben. Wir müssen beim Wort Gottes bleiben. Wir dürfen nicht zu schnell philosophieren. Und hier steht geschrieben, dass Männer die falsche Lehre in den Raum stellen, von Jesus Christus erkauft waren. Weiter steht hier geschrieben, dass dieser Jesus, der sie erkaufte, der unumschränkte Herrscher ist. Kapitel 1, Vers 1 war es ja. Gott und Retter Jesus Christus. Jesus Christus ist der Gott, der unumschränkte Herr der Welt ist. Gut, jetzt wollen wir auf die andere Seite gehen. Jetzt wollen wir die andere Möglichkeit des Calvinismus nehmen. Der Calvinismus, der Strenge, sagt, Jesus sei nur für die Erwählten gestorben. Wenn es hier steht, er hätte die falschen Lehrer erkauft, dann müssten wir jetzt zugeben, dass er sie erkauft hätte. Dann handelte es sich aber um Christen. Ja? Dann müsste man jetzt zugeben, dass es in den Reihen der Christen echte falsche Lehrer geben würde. Das gibt es. Ich glaube, es gibt echte Christen, die falsche Lehre in den Raum stellen. Aber das ist nicht das Ende des Satzes. Petrus sagt, die sich selbst ein schnelles Verderben zuziehen. Hier steht vom Verderben der falschen Lehre. Und ich denke, wir können hier das nicht anders auffassen, als dass es sich um den Zorn Gottes in der Zukunft handelt. Es könnten diese Brüder nun sagen, es handelt sich nicht um ewiges Verderben, sondern um zeitliches Verderben. 1. Korinther 3, sie selbst werden noch gerettet werden, aber wie durchs Feuer. Nun gut, jetzt sind wir verschiedener Meinung. Ich bin gespannt auf das, was Sie noch erleben.
Aber würde ich jetzt dieses Erkauftsein nicht als einen Zustand der Rettung sehen? Also schon mal, wenn es wirklich hier Christen sind. Oder würde ich sagen, wenn Petrus hier sagt, sie sind erkauft, dass man das allgemein über die Menschheit eben sagen kann, ja, Christus starb für jeden in diesem Sinn.
Ja, Sie bringen jetzt einen dritten Aspekt, das ist gut. Den hatte ich außer Acht gelassen. Eine dritte Möglichkeit ist diese, dass es sich um Menschen handelt, die wirklich erkauft waren, wirklich wiedergeboren waren, wirklich sich retten ließen, aber abgekommen wären vom Evangelium und abgefallen wären. Aber auch das verneint der Calvinismus.
Okay, das ist mir egal, aber ich meine mal, was jetzt hier steht.
Nein, ich meine jetzt, mein Thema fertig zu hören. Ja. Bitte schön.
Für mich war es eben hier nur die Frage, sind jetzt hier Leute gemeint, sie sind wirklich erkauft, wiedergeboren durch Christus. Und also sind es letztendlich doch Christen, die aber dann doch einen falschen Weg gehen. Also dieses Erkauftsein, nicht nur, dass es nicht in dem Sinn zu verstehen ist, ja, Christus starb für alle. Er hat also praktisch alle für Gott erkauft. Mhm. Dass es so allgemein zu verstehen ist, oder sind es wirklich Christen? Also erkauft Leute, die wirklich errettet sind.
Das können wir nicht sagen. Der Begriff erkauft, denke ich, ergibt das noch nicht. Wir könnten aber grundsätzlich vom weiteren Zusammenhang der Schrift voraussetzen, dass sie wiedergeboren waren. Aber ich denke, Petrus will jetzt sagen, es handelt sich um Menschen, die wirklich abgekommen sind. Wenn er sagt, wenn in diesem Erkaufte sie, wenn darin steht, dass sie Christen waren, dann glaube ich, dann denke ich, dass der Gebrauch der Vergangenheitsform ansagen will, das steht jetzt schon in der Geschichte, das ist schon vorbei. Inzwischen haben sich herausgestellt als unecht, sie sind abgefallen, haben sich einer falschen Lehre hingegeben, die nicht mehr Christus im Mittelpunkt hat. Also, das war das Auftreten dieser Lehre. In den Versen 3 Mitte, nein, wir sind noch nicht fertig, Entschuldigung. Vers 2. Und viele werden sich nach ihren Verderblichkeiten ausrichten. Das ist das vierte Kennzeichen ihres Auftretens. Viele werden sich nach ihren Verderblichkeiten ausrichten und diesen folgen. Also Petrus sagt voraus, dass viele Menschen irregeführt werden. Das ist eine furchtbare Prophetie. Nicht falsch, aber es ist tragisch, dass es so kommt, dass viele sich verführen lassen. Aber dies ist nicht die einzige Stelle, die davon spricht. In der Offenbarung steht geschrieben, dass die Verführung weltweit werden wird, was schon heute der Fall ist. Derentwegen der Weg der Wahrheit gelästert werden wird. Wenn Menschen den guten Weg verlassen und einen anderen Weg gehen, dann wird der Weg der Wahrheit verlästert. Davon gibt es einige, dazu gibt es noch andere Schriftstellen, zum Beispiel Römer 2, klagt Paulus die Israeliten an, die Juden in Rom, euretwegen wird der Name Gottes verlästert, weil ihr diesen Gott in falscher Weise vertretet. Wähnen, Gott zu vertreten, aber sie tun es in verkehrter Weise und so wird Gott verlästert, die Wahrheit. Fünftes Merkmal ihres Auftretens, Vers 3, Anfang. Und aus Habgier werden sie mit wohlgeformten Worten ein Geschäft mit euch machen. Oh, hier kommt der Klartext. Genau das ist, was im Raum der falschen Lehre immer wieder geschieht. Es geht doch ums Geld. Und das ist dann auch gleich die Anklage, nicht wahr? Sie tun das nur für Geld. Und wir müssen dann manchmal das unter Beweis stellen, dass wir es nicht für Geld tun. Das war das Auftreten. Die zweite Einheit beginnt mit drei Mitte. Da beschreibt Petrus, wie sie gerichtet werden. Wenn er falsche Lehre ankündigt, sagt er jetzt, wie sie gerichtet werden. Zuerst in Vers 3 haben wir die Gerichtsankündigung und dann in den Versen 4 bis 8 haben wir einige Beispiele, die diese Ankündigung begründen oder bestätigen. Für die das Gericht von alters her nicht untätig ist. Hier haben wir wieder dieses Wort, das müßig bedeuten kann oder unwirksam bedeuten kann. Das Gericht Gottes schläft nicht. Es ist aktiv und kann sofort eintreten. Der Motor läuft schon, ja? Es kann jederzeit losgehen. Braucht keine lange Vorbereitung. Gott ist bereit zu richten, wann er den Zeitpunkt für angebracht sieht. Ihr Verderben schlummert nicht. Und jetzt kommen Beispiele. Erstes Beispiel, Vers 4. Denn, hier wird begründet, warum diese Menschen gerichtet werden. Wenn Gott Engel die Sündigten nicht verschonte, sondern sie in den Tartaros verwies und Stricken der Finsternis übergab, um sie fürs Gericht zu verwahren. Er geht jetzt schnell von einem Beispiel zum anderen Beispiel. Der Satz zieht sich in die Länge. Er will sagen, wenn diese gerichtet wurden, dann werden auch die falschen Lehrer gerichtet werden. Petrus zeigt aus der Geschichte, dass Gott immer wieder falsche Vertreter von ihm richten wird. Er lässt das nicht durchgehen. Damit muss man rechnen. Man kommt nicht damit davon. Was sind das für Engel, die sündigten? Es gibt hier verschiedene Theorien. Die eine Theorie ist diese, dass wir hier eine Parallele hätten zu Judas. Das stimmt nur, werden diese zwei Texte, 2. Petrus 2 und Judas, wo dieses auch vorkommt, dann parallel gesetzt mit 1. Petrus 3, Vers 19, wo von ungehorsamen Geistern im Gefängnis die Rede ist. Und dann wird die Parallelität hergestellt mit 1. Mose 6. Und die These lautet so: In 1. Mose 6 sind die Kinder Gottes, die dort genannt werden, die so viel Unheil über die Gesellschaft bringen, das sind Engel, die abfallen und sich mit Menschen verheiraten, und es entstehen Riesen und viel Unheil, Riesen und Kriminalität, und dann muss die Sintflut kommen und jene Welt zerstören. Diese Theorie habe ich auch vertreten. Sie scheint sehr plausibel zu sein. Nur muss wohl doch darauf hingewiesen werden, dass Engel nicht heiraten können. Beziehungsweise, wenn sie es könnten, könnten sie keine Kinder haben. Sie sind geschlechtlos, sagt Jesus. Sie heiraten also nicht. Und so werden auch Kinder Gottes einmal sein im verklärten Leib. Die Ehe und der Geschlechtsverkehr und die Vermehrung der Menschheit gehört zur ersten Schöpfung, nicht zur zweiten Schöpfung. Wir müssen also diese Theorie auf die Seite stellen. Es sei denn, und diese Theorie weiß ich nicht, ob ich irgendwo angetroffen habe, aber ich lasse sie als eine offene Tür. Ich frage mich, ob vielleicht, es ist sehr schwer, mit 1. Petrus 3, Vers 19 fertig zu werden. Der Begriff Geister im Gefängnis ist sehr schwierig. Ich denke, es ist unmöglich anzunehmen, dass Jesus zwischen Tod und Auferstehung Menschen, verstorbenen Menschen, verkündet hätte. Und Kapitel 4, Vers 6 will das wohl auch nicht sagen. Diese Theorie sollte man ein für alle Mal begraben. Die Bibel verneint grundsätzlich die Möglichkeit, nach dem Tode noch einmal das Evangelium oder Gottes Wort zu hören. Diese Möglichkeit verneint sie grundsätzlich. Und deshalb dürfen wir hier nicht eine Ausnahme machen. Das wird aber immer wieder getan. Das sollte man nicht tun. Übrigens, der Text lässt es meines Erachtens auch nicht zu. Ich weiß, besonders bei in deutschsprachigen Kommentaren, ich wenigstens in meiner Bibliothek erlebe das, die deutschsprachigen Ausleger haben fast durch die Bank diese Theorie. Aber ich denke, dass die reformierten Theologen aus der Vergangenheit hier klarer gesehen haben. Die calvinistischen Theologen haben an dieser Stelle eine biblischere Sicht, glaube ich, bewahrt. Sie blieben dabei, die Gelegenheiten des Menschen sind für dieses Leben, mit dem Tode ist's aus. Dann kommt das Gericht, Hebräer 9, Vers 23 ist es. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach Gericht. Nicht noch eine Gelegenheit. Ja. Aber ich will mich jetzt nicht verlieren in Besprechung von 1. Petrus 3, Vers 19. Ich wollte nur dieses sagen, dass wir dort nicht Dämonen auch nicht verstehen könnten. Das wäre das andere. Geister im Gefängnis, denke ich, sind nicht Dämonen, denen verkündet wird. Das könnte, wäre nicht auszuschließen. Aber ich denke nicht, dass es sich um solche handelt, die dann zur Zeit der Sintflut gefallen waren. Es sei denn, und hier ist wieder das Geständnis, es sei denn, Petrus daran denkt, dass in dieser Zeit die Kinder Gottes in 1. Mose 6 wirklich Engel waren, die abfielen. Wir müssten vielleicht dann an einen zweiten Engelfall denken. Und diese Menschen bewohnten und somit identisch werden mit ihrer neuen Wohnung. Judas spricht zum Beispiel von Engeln, die ihre erste Behausung verließen. Und dann ist die Frage, ob Dämonen in Menschen wohnend diese Menschen dazu führen und befähigen, durch Eheschließung mit anderen Menschen, dass dadurch eine neue Rasse gleichsam entstand. Diese Theorie habe ich meines Wissens nicht irgendwo angetroffen. Ich stelle sie nur in den Raum. Das wäre vielleicht noch etwas, das man erwägen könnte. Aber das will ich jetzt ad acta legen, damit wir weiterkommen. Ich denke, dass wir hier in 2. Petrus 2, Vers 4 an den ersten und vielleicht auch einmaligen Engelfall zu tun haben, dass wir es mit dem zu tun haben. Nämlich, bevor die Versuchung an Adam und Eva rankommt, gibt es eine Zahl von Engeln, die abfallen von Gott. Vielleicht haben wir da zwei Texte bei Jesaja und Ezechiel, wahrscheinlich, die davon sprechen, von diesem Fall. Der Morgenstern, Luzifer fällt und zieht nach Offenbarung 12 einen dritten Teil der himmlischen Sterne und der Engel nach sich. Das wäre die Möglichkeit. Sie sündigten, aber Gott verschonte sie nicht, sondern hat sie in den Tartarus verwiesen. Ein griechisches Wort für Gefängnis. Aber was für ein Gefängnis? Die Welt der Dämonen ist eine dunkle Welt. Sie leben in der Finsternis. Sie kennen nicht das Licht. Gott hat sie gleichsam in diesen gefallenen Zustand hinein oder in diesem gefallenen Zustand vermauert. Sie müssen dort bleiben. Keine Heilsmöglichkeit. Sie müssen in der Dunkelheit bleiben. Und diese Dunkelheit, das heißt nicht, dass sie nicht wirken können. Sie wirken. Aber sie sind eingeschränkt und sind für das Gericht aufgehoben. Stricke der Finsternis übergab, um sie fürs Gericht zu verwahren. Nun, ich darf nicht zu lange dabei stehen bleiben. Zweites Beispiel. Und die frühere Welt nicht verschonte, sondern Noah, Verkündiger der Gerechtigkeit mit sieben anderen, bewahrte, als er die Flut über die Welt der Ehrfurchtslosen hatte kommen lassen. Da ist die Rede von der Sintflut. Nicht Sündflut, Sint, S-I-N-T, trotz dessen, dass einige Ausleger und Bibelübersetzer Schlachter eingeschlossen Sünde schreiben oder Sündflut schreiben. Es war nicht eine Flut von Sünde oder eine Flut wegen der Sünde, sie war schon wegen der Sünde, aber nicht deshalb Sündflut genannt. Das nur als Korrektur. Drittes Beispiel. Gott hat also gezeigt, dass er richten kann. Drittes Beispiel. Und die Städte Sodom und Gomorra mit einem Umsturz verurteilte. Sie wurden ja eingeäschert, womit er künftigen Ehrfurchtslosen ein Beispiel setzte. Und den gerechten Lot, der in Sodom wohnte, herauszog, der geplagt wurde von der Lebensweise der Gesetzlosen in Ausschweifung. Denn der Gerechte, nämlich Lot, der unter ihnen wohnte, sah und hörte und quälte Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Taten. Interessant, der Petrus rettet wirklich den Lot, der schlecht davonkommt im Genesis-Bericht. Aber Petrus ist ja Prophet und manches im Neuen Testament lässt in einem neuen Licht stehen, was im Alten Testament noch nicht so deutlich gesagt wird. Wir haben einige neutestamentliche Texte, die Licht werfen auf alttestamentliche Geschichte. Und hier erfahren wir, dass trotz des fehlerhaften Handelns des Lot, er doch eigentlich ein gerechter Mann war und Gott hat ihn auch als solchen herausgerettet aus den umzustürzenden Städten Sodom und Gomorra. Übrigens, Petrus zeigt hier, dass Gott einen klaren Unterschied macht zwischen den Seinen und den anderen. Er weiß, welche er retten kann, Noah und seine Familie, auch wenn es wenige ist, er übersieht sie nicht, er lässt sie nicht untergehen, sondern er sieht sie, aber er weiß auch, die anderen dann zu unterscheiden von diesen und sie zu richten. Weiteres Beispiel. Jetzt kommt die Schlussfolgerung in Vers 9. So weiß der Herr Menschen rechter Ehrfurcht und Frömmigkeit aus der Prüfung herauszuziehen, die Ungerechten aber auf den Tag des Gerichts zur Strafe zu verwahren. Wenn also Gott richten wird, dann wird er auch diese Menschen richten. Das Gericht ist also angekündigt. In den Versen 10 bis 16 haben wir den zweiten Abschnitt in diesem Kapitel, wo der Apostel eine Beschreibung der falschen Lehre gibt. Er beschreibt sie. Im ersten Teil, 1 bis 9, beschrieb er ihr Auftreten. Jetzt beschreibt er sie persönlich. Was sind das für Männer? Wir haben gehört, wie sie auftreten und gerichtet werden. Jetzt, was sind das für Leute? Was richten sie aus? 10 bis 16. Erste Beschreibung. Vers 9 Ende und 10 Anfang. Die Ungerechten auf den Tag des Gerichts zur Strafe zu verwahren, im Besonderen aber die und so weiter. Von wem spricht er jetzt? Im Besonderen aber die. In diesen Beispielen hatte er einen sehr weiten Kreis gezeichnet. Petrus schließt vom Größeren zum Kleineren. Das heißt, Petrus denkt so. Grundsätzlich ist es im Handeln Gottes so. Er wird alle Ungerechten richten. Alle. Wenn er alle Ungerechten richtet, dann wird er auch falsche Lehrer, die ungerecht sind, richten. Ja? Denn die sind ja eingeschlossen. Wenn er alle Ungerechte richtet, dann wird er auch diese Ungerechten richten. In einem gewissen Sinne schließt Petrus die falschen Lehre ein in die Kategorie aller Ungerechten. In einem anderen Sinne sondiert er sie. In Vers 10 sagt er, dass sie besonders schuldig sind. Im Besonderen aber machen diese sich schuldig. Er kommt also jetzt wieder auf die falschen Lehrer zu sprechen und beschreibt, wie sie besonders schuldig sind. Warum? Die anderen Beispiele waren aus der alttestamentlichen Zeit, als man noch die Prophetie hatte, aber noch nicht die Wirklichkeit. Aber diese handeln angesichts helleren Lichtes. Ja? Im Angesicht eines helleren Lichtes handeln diese und sie weichen von diesem Licht ab. Wenn also Gott jene schon gestraft hat, die weniger Licht hatten, wie viel mehr diese, die mehr Licht haben? Also das Erste, das über die falschen Lehre gesagt wird, ist, dass sie sich besonders schuldig machen. Zweitens. Ihr Leben gilt der Lust des Fleisches. im Besonderen aber die, die in befleckender Lust dem Fleisch hingegeben leben. Hier merken wir die Einheit zwischen Dogmatik und Ethik. Die Trennung kann nur vorübergehend sein. Wer falsch lebt, aber richtig predigt, kann das nicht auf die Dauer durchziehen. Irgendwann muss sich etwas ändern. Wenn sein Leben sich nicht ändert, dann wird er seine Lehre akkommodieren, das heißt anpassen. Er muss seine Lebensweise rechtfertigen, und so wird er seine Lehre ändern müssen. Umgekehrt, wenn jemand richtig lehrt, aber dann in Sünde fällt, kann er nicht auf die Dauer das durchziehen. Wenn er seine Lehre behalten will, dann muss er seine Lebensweise ändern. Aber wiederum will er nicht seine Lebensweise ändern, dann muss er seine Lehre ändern. Eines muss nachgeben. Schlussendlich müssen die zusammenpassen. Lehre und Handeln müssen eine Einheit sein. Der Mensch kann nicht auf die Dauer eine Dichotomie hier ertragen. Darauf weist Petrus hin. Hier haben wir es mit Menschen zu tun, die konsequent sind. Aber ihre falsche Lehre wird dadurch herausgestellt, dass ihre Ethik falsch ist. Sie haben sich der Fleischeslust, befleckenden Lust am Fleisch, hingegeben. Christen, die die wahre Lehre vertreten, sind Menschen, die bereit sind zu verzichten. Oho, oho. Das ist gerade nicht die größte Tugend der heutigen Christenheit. Verzicht. Dadurch wird sie aber anfällig für falsche Lehre. Und genau das will Petrus später sagen. Menschen können auf dieser Schiene irregeführt werden. Wer nicht bereit ist zu verzichten, der steht in Gefahr, falscher Lehre zu verfallen. Diese Menschen kennzeichnen sich dadurch, stellen sich dadurch heraus, dass sie im Grunde dem Fleisch hingegeben leben. Wir leben nicht für das Primat des Fleisches, sondern für das Primat der Wahrheit. Wenn dann die Wahrheit uns einiges im Gebiet des biologischen Lebens gönnt, wenn Gott uns die Freuden dieses Lebens schenkt, dann nehmen wir sie aus seiner Hand. Aber wir leben nicht für sie. Das steht nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht, wir leben für unseren Herrn. Nur wird er das immer wieder auch auf testen, ja? Was liebst du mehr? Petrus, liebst du mich mehr? Ja? Manche haben gesagt, er wollte sagen, liebst du mich mehr denn diese Fische? Ja? Ich denke, er will immer noch sagen, liebst du mich mehr denn die anderen Jünger mich lieben? Ja? Das war ja, was er behauptet hatte. Die anderen, die mögen versagen, aber ich werde nicht versagen, ich werde dir treu bleiben. Und da ist er der Erste, der auf die Nase fällt. Nein, das sollte ich nicht sagen, die anderen flohen auch, ja, aber er hat ihn dann wirklich verleugnet. Drittes Kennzeichen. Irgendwann ist Pause, wann?
Noch 18 Minuten. Danke.
Oh, ich hatte vergessen, die Fragen zu berücksichtigen. Jetzt ein bisschen spät. Aber ich wollte jetzt nicht zu stark unterbrechen. Ich denke, ich mache weiter und dann können wir sie alle zusammennehmen nach der Pause. Drittes Merkmal dieser falschen Lehre Sie sind respektlos. 10 Mitte bis 12 Anfang. 10 Mitte. Und Herrschaft verachten. Verwegene sind sie. Eigenwillige. Zittern nicht, wenn sie Verehrte lästern. Aber das bringt die Demokratie mit sich. Schlachten sie den Adel ab und haben nur noch Demokratie, dann kennen sie nicht mehr Respekt. Das ist die Folge. Da müssen wir nüchtern sein. Wir sind nicht Sozialisten. Gott hat das nie so geplant, dass jeder gleich ist. Wir sind alle Bilder Gottes, aber das darf man nicht überbetonen. Gott hat Menschen verschieden gemacht und einige Menschen hat er dazu erwählt, anderen zu helfen, den Weg zu gehen. Gott hat unter den Menschen auch Autoritäten gegeben. Diesen Menschen hat er es gegeben, andere Menschen zu führen. Das gehört zur menschlichen Gesellschaft. Die menschliche Gesellschaft lebt nicht nur von der Horizontalität, von der Brüderlichkeit, vom Nebeneinander, von der Gleichwertigkeit. Sie lebt auch von der Vertikalen. Es gibt das Übereinander. Es gibt Herrschaft. Es gibt Erziehung. Es gibt einige, die gehen voran und ziehen andere nach sich. Gott hat Familie geschaffen. Gott hat Regierung geschaffen. Gott hat den Adel geschaffen. Ich denke jetzt nicht an den geschichtlichen Adel. Ich meine jetzt an den eigentlichen Adel. Das heißt, Gott hat einige Menschen dazu bestimmt, in der Welt, im Ganzen und in der Gemeinde Jesu, die vorangehen, Vorstehende, ob das nun im Beispiel ist, in der Kunst, im Charakter, auf irgendeinem von vielen Gebieten. Man hat darauf hingewiesen, dass es den Adel gibt, das heißt, die Menschen, die nun das Vorbildliche charakterisieren, dem man nacheifert, ja, das ist der Adel im positiven Sinne. Der Adel hatte sich zu Schulden kommen lassen in der Vergangenheit und das war eine Strafe Gottes, dass er ihn untergehen ließ. Aber das heißt nicht, dass Adel grundsätzlich schlecht ist. Es muss immer wieder in der Menschheit die geben, die gleichsam Leitbilder für Verschiedenes in der Welt sind. Könner. Sie können es besser und die ziehen die anderen nach sich. Experten und so weiter und so weiter. Ja. Staatsmänner. Hier zittern sie nicht mehr. Dieses Zittern haben wir verlernt. Wer zittert heute schon, wenn er die Politiker kritisiert? Ja. Für uns ist das gang und gäbe. Das ist das Recht des Mannes auf der Straße, über jeden Schlechtes zu sagen. In der Schweiz darf man das nicht mehr. So weit sind wir. Früher hinkte die Schweiz Deutschland nach. Heute ist sie voran. Die haben die Deutschland überholt. Sie haben heute in Deutschland mehr Freiheit als wir in der Schweiz. Seit das Diskriminierungsgesetz angenommen worden, Antidiskriminierungsgesetz angenommen worden ist, läuft ein Prozess nach dem anderen. Die Möglichkeit dieses Gesetzes wird nun ausgelotet. Ja? Man probiert es immer wieder. Da hat jemand zum Beispiel diese Bemerkung fallen lassen, auch schriftlich wohl, hat von den Tamilen-Touristen gesprochen. Tamilen in der Schweiz, die um Asyl warten, ja, die werden jetzt Touristen genannt. Ja. Das hat man als diffamierend aufgefasst. Das war allerdings ein Druckfehler, soviel ich weiß. Das war nicht so gemeint. Aber man hat sie dennoch damit behaftet. Ja. Und die mussten zahlen. Ja. Sie wurden für schuldig gesprochen. Sie dürfen heute nicht mehr einfach so kritisieren. In den Vereinigten Staaten ist es auch schon so weit, in Kanada auch schon so weit, dass man von politischer Korrektheit spricht. Es ist nicht alles angebracht. Sie müssen heute vorsichtig sein, wie Sie sprechen. Sie müssen korrekt sprechen. Ja?
Aber das ist doch positiv. Das ist doch positiv zu werden, oder nicht? Da, oder sind Sie das nicht so?
Es gibt Grenzen, natürlich. Wir Christen besonders müssen mit Respekt sprechen. Aber der Nachteil ist dieser, dass man nicht mehr die Sünde anprangern darf. Ja? Das Falsche. Man darf das nicht mehr so ohne weiteres. Ja. Ganz besonders scheint das die Juden zu betreffen, weil das Antidiskriminierungsgesetz von dort her kam. Man hatte das Schuldbewusstsein vom Dritten Reich her und das hat man genutzt. Und jetzt wird es besonders gefährlich, Juden zu kritisieren, auch wenn sie sündigen. Ja? Das darf man nicht. Man muss da sehr, sehr vorsichtig sein, weil das sehr schnell in Verbindung gebracht wird mit der Vergangenheit. Ja? Man darf also jetzt nicht einmal Sünde anfangen. Ich kann das jetzt nicht bis ins Einzelne durchführen, aber es ist schon sehr kritisch geworden. Und es geht auch so weit, dass man andere Religionen nicht mehr so kritisieren darf. Du darfst nicht mehr sagen, dass ein Mohammedan in die Hölle geht. Ja? Du könntest dafür angeklagt werden. Das könnte als Diskriminierung aufgefasst werden. Wenn jemand sich betroffen fühlt, dann kann er erklagen. Ja? Wir zittern also nicht mehr. Man bringt uns jetzt neu das Zittern bei. Ja? Nur ist es nicht gerade auf der rechten Weise. Verwegene, Eigenwillige sind sie, zittern nicht, wenn sie Verehrte lästern, während Engel, welche an Stärke und Kraft größer sind, nicht ein lästerndes Urteil gegen sie vor dem Herrn vorbringen. Aber diese, wie physische, irrationale Tiere, die zum Fang und Umkommen geboren sind, lästern in ihrem Unverstand. Und in der Tat, wir haben heute sehr viele falsche Lehrer, die sehr Schlimmes in den Mund nehmen. Der Göttinger Professor, der von sich heute reden macht, der leistet sich allerhand, man leistet sich allerhand über Jesus heute zu sagen. Ja. Es ist furchtbar, was heute gelästert wird. Man kommt damit weg.
Das ist ja keine Diskriminierung.
Nein, das ist dann nicht Diskriminierung. Die Christen, werden jetzt für die Toleranz erzogen, wobei das Wort Toleranz von ihnen kam. Viertes Merkmal in der Beschreibung der falschen Lehre: Untergang ist ihr Lohn, 12 Ende und 13 Anfang, und werden in ihrem Untergang gänzlich umkommen. Das ist wohl eine hebräische Ausdrucksform, im Untergang untergehen oder umkommen. Sie bringen sich den Lohn der Ungerechtigkeit ein. Bringen sich den Lohn der Ungerechtigkeit ein. Fünftens, sie sind dem zeitlichen Vergnügung ganz hingegeben, wie er schon am Anfang sagte. Das betont er noch einmal. Halten es für ein Vergnügen, am helllichten Tage den feinen Geschmack zu pflegen. Das ist aktuell. Das ist aktuell. Sind Schmutzflecken und Verachtungswürdige. Jetzt verachtet Petrus einmal. Ja? Jetzt weiß er zu lästern. Aber dazu muss man auch fähig sein. Ja? Man muss fähig sein zu hassen und zu respektieren. Alles an seinem Platz. Alles im Zeichen der Verbundenheit mit Gott. Es kommt auf die Perspektive an. Noch einmal. Pflegen den feinen Geschmack in ihren Betrügereien, wenn sie mit euch an Festessen teilnehmen. Sind mitten unter den Christen, aber verhalten sich anders. haben Augen voll Ehebruchs. Die Sexualität spielt heute eine sehr große Rolle, auch unter Christen. Viele Christen halten es heute nicht mehr für eine Sünde oder etwas besonders Schlimmes, in Sünde zu leben. Das gehört jetzt zur Verführung. Ja. Es geht Hand in Hand bergab. Sechstens, sie sind der Sünde verschrieben, Vers 14, und sind pausenlos bei der Sünde, locken ungefestigte Seelen, haben ein in Habsucht geübtes Herz, sind Kinder des Fluches. Wie wenn er jetzt, es scheint, als ob er nichts Schlimmeres sagen könnte. Ja, jetzt müsste die Beschreibung schon zu Ende sein. Aber sie geht weiter. Er gebraucht jetzt ein alttestamentliches Bild wieder. 15 und 16, 17, siebtens. Sie sind auf dem Weg Bileams, Vers 15. Sie verließen den geraden Weg, da haben wir es, sie sind abgefahren. Ne? Sie verließen den geraden Weg und gingen irre. Sie gingen nämlich dem Weg Bileams nach, des Sohnes Bosors. Und wie war es bei dem, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte? Er wusste, was Gott wollte. Er wusste, er sollte nicht gehen. Aber die Münzen, die, er hörte sie klingeln in seinem Ohr. Das wäre doch schade, darauf zu verzichten, ja? Ja, stimmt es wirklich? Ich möchte noch einmal fragen, soll ich wirklich gehen? Nein. Ich darf nicht. Noch einmal. Ich denke, dreimal hat er gefragt, nicht? Soll ich wirklich gehen? Sag Gott, geh. Da war ich in Wuppertal im Seminar. Ich weiß nicht, ob Sie dabei waren, Herr Vollinghaus. Aber da war ein Gastteilnehmer dabei, glaube ich. Und er stellte mir mal in der Pause eine Frage, ob es nun wirklich stimmen würde, wenn die Bibel sagte, oder ob das stimmte, dass ein Esel mal gesprochen hätte. Ich hatte den Eindruck, er wollte mich auf meine Bibeltreue hin prüfen. Und ich sagte ja. Und dann korrigierte er mich. Er sagte, nein, das stimmt nicht. Es war eine Eselin. Nun ja, wir können noch bibelteuer werden. Da hat Gott ihn gespottet. Er musste hat eine Eselin gebraucht, um ihn zurechtzuweisen. Aber das muss man für ihn sagen, als er dann ankam, hat er dennoch gehorcht. Nur war es dennoch auch noch nicht zu Ende. Und davon spricht Petrus, von dem, was er dann hinterher machte, trotz dessen, dass er auch an Ort und Stelle immer noch Israel gesegnet hat. Trotz dessen hat er dann anschließend offenbar dem König von Moab einen Plan vorgelegt, auf dem er doch sich des Volkes bemächtigen könnte oder es zu Fall bringen könnte. Und dann musste Gott in Israel eingreifen. Er wurde aber gestraft wegen seiner Bosheit. Ein stummes Lasttier, das mit Menschenstimme sprach, wehrte dem widersinnigen Vorhaben des Propheten.